Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich möchte heute im Gespräch der Frage nachgehen, was man inzwischen zur Rolle der Kinder in der Corona-Pandemie wissenschaftlich weiß. Denn auf der einen Seite wurden sie als mögliche Superspreader eingestuft und daher Großeltern nahegelegt, auf den Kontakt zu verzichten. Kitas und Schulen wurden weitestgehend geschlossen, um die Virusausbreitung zu minimieren. Auf der anderen Seite wurde gerade Kinder mit Grunderkrankungen zur besonders vulnerablen Gruppe gezählt, ähnlich wie Senioren. Ich freue mich daher sehr, Frau Professor Angelika Eggert am Telefon zu begrüßen. Sie ist Direktorin der Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Onkologie an der Charité in Berlin und hat sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Hallo, Frau Dr. Eggert.
Hallo, guten Tag.
Bei dem Thema Kinder zwischen Superspreader und vulnerabler Gruppe, was weiß man da eigentlich genau? Wo kann man die Kinder tatsächlich wissenschaftlich einordnen?
Es ist eine ganz spannende Frage, mit der wir uns als Kinderärzte sehr beschäftigen, weil natürlich auch die Einschränkungen für die Kinder im Moment erheblich sind und die wissenschaftlichen Grundlagen aus unserer Sicht noch gar nicht vollständig genug sind, die Frage letztendlich beantworten zu können. Im Grunde geht es ja um drei Fragen. Einmal, wie sind die klinischen Verläufe bei Kindern überhaupt zu bewerten? Die zweite Frage wäre, wie häufig können Kinder sich anstecken? Und die dritte, dann relevanteste Frage, wie infektiös sind die Kinder denn eigentlich? Eine recht gute Zusammenfassung der Datenlage haben wir am Freitag in der FAZ lesen dürfen von unseren kinderärztlichen Kollegen Schober und Hübner von der LMU München, die die wissenschaftliche Lage sehr gut zusammengefasst haben.
Was war so im Wesentlichen das Fazit, wenn Sie das auch nochmal dann für unsere Hörer zusammenfassen können?
Das Fazit war, dass wir bislang von den epidemiologischen Daten, die wir international zu sehen bekommen, keine Schlussfolgerung ziehen können, dass Kinder infektiöser sind. Ganz im Gegenteil, sie stecken sich weniger häufig an und es ist auch zu bezweifeln, dass sie wirklich die Erkrankung im gleichen Maße weitergeben wie Erwachsene. Dass aber natürlich deutsche Daten auch von meinem eigenen Kollegen Christian Drosten darauf hinweisen, dass die Viruslast durchaus vergleichbar ist im Rachen von Erwachsenen und von Kindern. Hier gab es aber bislang nur sehr, sehr kleine Fallzahlen, sodass das noch mit Vorsicht zu bewerten ist. Und hierbei ist auch nicht berücksichtigt worden, wie unser Kollege Drosten auch in der Diskussion richtig vermerkt, dass Kinder eben weniger husten und einen geringeren Hustenstoß haben und vielleicht darüber auch weniger Virus freigesetzt wird als Aerosol in die direkte Umgebung. Aber die Beweise für diese Vermutungen stehen vollkommen aus.
In dieser Diskussion um die Infektiosität von Kindern oder auch wie stark sie gefährdet sind, spielt auch mit rein, dass Kinder, gerade Kleinkinder, ein noch nicht fertig ausdifferenziertes Immunsystem haben. Das wäre dann eher vielleicht, denkt man, ein Argument dafür, dass sie vielleicht bei einem Viruskontakt sogar gefährdeter sind als andere. Stimmt das so?
Das war zunächst durchaus auch unsere Vermutung, dass abwehrgeschwächte Kinder aus welchen Gründen auch immer, weil sie eine angeborene Immunerkrankung haben oder weil sie in einer Therapie sind, wie einer Chemotherapie, die zu Immunschwäche führt oder auch eine Organtransplantation erhalten haben, deutlich gefährdeter sind für Virusinfektionen, weil wir das durchaus von anderen Viruserkrankungen wie der normalen Grippe, der Influenza, so kennen. Die Daten, die wir bislang international sehen, sprechen aber überhaupt nicht dafür. Bislang ist kein einziges Kind nach Organtransplantation schwer erkrankt, dass Corona positiv getestet wurde. In unserer eigenen Patientengruppe hier an der Charité haben wir bislang onkologische Kinder, die auch in größter Abwehrschwäche positiv getestet wurden, allerdings bislang nur 4 Kinder. Und diese Kinder hatten nur sehr milde Symptome wie leichtes Fieber, ganz anders als wir das erwartet hätten, sodass bislang aus der internationalen Datenlage nicht zu schließen ist, dass Kinder mit einem wenig ausdifferenzierten Immunsystem, weil sie noch sehr jung sind, oder abwehrgeschwächte Kinder hier besonders gefährdet seien.
Decken sich denn die bisherigen Erkenntnisse mit dem, was man aus anderen Corona-Infektionswellen, also die frühere SARS- oder MERS-Infektionswelle, kennt?
Wahrscheinlich sind die SARS-CoV-2 und SARS-CoV-1, also die erste SARS-Epidemiologie, doch ähnlich zu betrachten, weil auch da wenig Kinder erkrankt sind. Das ist aber ganz anders als beispielsweise bei Influenza. Hier gibt es gute Daten, dass Kinder durchaus infektiöser sind als Erwachsene und die Infektiosität in den Haushalten eben auch viel über die Kinder hereingebracht wird. Diese Daten gibt es für SARS-CoV-2 bislang überhaupt überhaupt nicht. Und im Gegenteil, internationale Daten sprechen wirklich eher dafür, dass die Infektionsraten bei Kindern geringer sind und wahrscheinlich auch die Infektiosität eingeschränkt ist. Für Letzteres sprechen insbesondere Daten aus Schuluntersuchungen nach einem größeren Ausbruch. Es gab in Australien eine Schule, wo nachgewiesen werden konnte, dass nur 0,23% der engen Kontaktpersonen an der Schule dann anschließend auch SARS-CoV-2 positiv waren. Und an einem französischen Gymnasium wurden nach einem größeren Ausbruch Antikörperuntersuchungen gemacht. Und hier wurden durchaus in der Altersgruppe 15 bis 17 und der Erwachsenengruppe der Lehrer über 40% positiv getestet, aber im Vergleich nur 2,7% der unter 15-Jährigen, was schon dafür spricht, wenn in einem gleichen Setting so unterschiedliche Infektionsraten da sind, dass es hier auch Unterschiede gibt, die altersspezifisch sind.
Und Sie haben ja darauf hingewiesen, es gibt aktuelle Studiendaten, nach denen Kinder weniger leicht infiziert werden. Und wenn, dann haben sie aber die gleiche Viruslast wie Erwachsene. Gibt es dazu schon nähere Erklärungen? Und wie kann man das auch auf die verschiedenen Altersgruppen? Weil Kinder fängt ja tatsächlich bei Kleinstkindern oder sogar Säuglingen an, bis dann ins Teenageralter. Gibt es da dann in den verschiedenen Altersgruppierungen nochmals Unterschiede?
Ich glaube, die Datenlage insgesamt dafür ist für verlässliche Aussagen noch zu dünn und es ist wirklich dringend erforderlich, dass wir größere Studien erheben. Wenn man sich die Studie unseres Kollegen anschaut, dann waren unter 59.831 gescreenten Patienten 3.712 positive, aber darunter eben nur 47 Kinder und 15 davon hatten Symptome. Wenn man das als Stichprobe anschaut, dann ist das natürlich eine sehr, sehr kleine Fallzahl und aus dieser Fallzahl belastbare Aussagen zu treffen ist schwierig, aber selbst wenn die Viruslast die gleiche ist, ist es tatsächlich so, dass Kinder andere Erkrankungsmechanismen haben, wenn sie mehr asymptomatisch sind, husten sie weniger, der Hustenstoß ist geringer als bei einem Erwachsenen. Ob das nicht auch zu einer geringeren Infektiosität führt, wissen wir einfach nicht und diese Messungen fehlen bislang. Man kann eben viele epidemiologische Untersuchungen machen und daraus auch Rückschlüsse ziehen über die Häufigkeit der Infektion, aber wie infektiös die Kinder sind, ich glaube, da kann sich niemand aus dem Fenster lehnen, das im Positiven oder im Negativen zu belegen.
Und wenn die Kinder dann erkrankt sind und Symptome zeigen, gibt es da nochmal gravierende Unterschiede?
Ja, also das ist sicher und unbestritten, dass Kinder, die eine Covid-19-Erkrankung haben, deutlich mildere Verläufe haben als Erwachsene. Kinder zeigen keine oder nur geringe Symptome. Wenn es Symptome sind, ist es ein geringer Husten, manchmal ein wenig Fieber, auch Symptome des Magen-Darm-Trakts wie Durchfall. Es sind vereinzelt international schwere Verläufe im Sinne eines Kawasaki-Syndroms beschrieben worden, das wir aber auch vorher schon kannten und sicher nicht Corona-spezifisch ist. Es steht im Verdacht, durch Infektionen getriggert zu werden. Es handelt sich dabei um eine Entzündung der Gefäße, der kleinen und mittleren Arterien, die mit Fieber und Lymphknotenschwellungen einhergeht. Dieses ist eben auch ganz in einzelnen Fällen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 Positivität beschrieben worden, ob es da wirklich einen Zusammenhang gibt und einen Zusammenhang, der signifikanter ist als bei anderen Viruserkrankungen, können wir sicherlich noch nicht sagen. Sicher ist aber, dass Kinder insgesamt sehr viel mildere Verläufe haben und auch von den über 6.000 Toten, die wir leider in Deutschland zu verzeichnen haben, darunter ist nur ein einziges Kind und bei diesem Kind sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen, welche Vorerkrankungen vielleicht eine Rolle gespielt haben könnten.
Generell um diese Fragen, weil es einfach noch wenige Fälle, Gott sei Dank eigentlich auch bei Kindern gibt, zu klären, müsste mehr getestet werden, speziell bei Kindern, die sind ja oft außen vor gewesen, wenn es jetzt nicht direkt einen Fall in der Familie gab.
Wir sind durchaus der Meinung, dass öfter getestet werden müsste und wir könnten uns sehr gut ein Szenario vorstellen, in dem unter kontrollierten Bedingungen auch die Kitas wieder eröffnet werden mit begleitenden wissenschaftlichen Untersuchungen und Stichprobentests unter Kitas, weil bislang die Studienergebnisse natürlich auch durch die Schulschließungen und Kitaschließungen verfälscht sind. Wenn wir uns anschauen, wer der erste Infizierte in einem Haushalt ist, dann sprechen die Daten dafür, dass das in den seltensten Fällen das Kind ist, sondern immer ein Erwachsener. Aber die Daten kommen natürlich teilweise auch aus einer Zeit nach Schulschließungen und verfälschen damit das Ergebnis dieser Studien. Es gibt auch Daten aus Singapur vor der Schulschließung, die in eine ähnliche Richtung gehen, aber auch hier sind die Fallzahlen eben klein und wir müssten größere Testreihen machen, um hier verlässlichere Daten zu bekommen.
Sie betreuen
in Baden-Württemberg ist eine Studie unterwegs. Die Universitätskliniker dort testen eine Kohorte aktuell von 2000 Kindern, Kind-Elternpaaren, um hier validere epidemiologische Ergebnisse zu bekommen. Und die Ergebnisse stehen aber noch aus.
Sie betreuen an Ihrer Klinik, hatten Sie ja schon erwähnt, schwerpunktmäßig auch Kinder mit Krebserkrankungen. Jetzt waren aber an den Kliniken zum Teil natürlich dann auch entsprechend überall die Kapazitäten runtergefahren in Vorbereitung auf eine größere Covid-19-Welle. Wie können Sie denn umgekehrt die Situation für die Betreuung dieser krebskranken Kinder auch in der Verzahnung stationär ambulant beurteilen? Haben die unter Umständen auch mit darunter gelitten? Wie haben Sie das denn konkret organisiert?
Wir haben uns um sehr effiziente Vorbereitung gekümmert, sodass wir auch Wege definiert haben, wie wir Kinder mit Symptomen von Atemwegserkrankungen von symptomfreien Kindern trennen und getrennt untersuchen können. Wir haben unsere ambulante Nachsorge bei Kindern, die nicht mehr in der akuten Therapie sind, um Videosprechstunden erweitert, weil man nicht immer das Kind auch selbst vorstellen muss, sondern Fragen auch per Videokonferenz mit den Eltern klären kann. Also die Betreuung der Kinder, die wir schon in Betreuung haben, hat in keiner Weise Abstriche genommen und alle Dinge, die erforderlich waren, konnten auch zeitgerecht erfolgen. Was uns aber schon Sorgen macht als Kinderonkologen deutschlandweit, ist, dass die Neudiagnosezahlen in allen Kliniken doch spürbar heruntergegangen sind und das kann nach unserer Interpretation nur bedeuten, dass ähnlich wie wir das für Herzinfarkte und Schlaganfälle beobachten, auch Kinder mit den Symptomen nicht zeitnah zum Kinderarzt gegangen sind, aus Angst, sich dort mit SARS-CoV-2 anzustecken und eben lieber mit dem Kind zunächst zu Hause zu bleiben. Und wir fürchten, dass dies zu Verzögerungen in Diagnosen führt, sodass wir vielleicht in den nächsten Wochen doch deutlich fortgeschrittenere Krebserkrankungen sehen, als wir das normalerweise durch frühzeitige Vorstellung bei den Kinderärzten gewöhnt sind.
Fällt das meistens im Rahmen von irgendwelchen regulären Untersuchungen auf?
Ja, es wird durchaus nicht selten so eine Diagnose im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung gestellt, aber eben auch, wenn man mit eher milden Symptomen, vielleicht Blässe, Spielunlust zum Kinderarzt geht, wenn der Kinderarzt den Bauch untersucht und plötzlich einen Tumor tastet oder bei einer zufälligen Ultraschalluntersuchung der Tumor auffällt und wenn zu diesen Zeiten jetzt weniger Besuche beim Kinderarzt stattfinden, dann ist diese frühzeitige Diagnose eben offensichtlich auch reduziert, sodass bei uns in den kinderonkologischen Kliniken weniger diagnostizierte Kinder oder weniger Kinder mit einer Verdachtsdiagnose ankommen.
Welche Frage müsste denn Ihrer Ansicht nach im Zusammenhang jetzt mit dem neuen SARS-Virus und mit der Covid-19-Erkrankung bei Kindern besonders dringlich beantwortet werden?
Also ich glaube, es pressiert am meisten die Frage, können wir unsere Kitas wieder öffnen und die Grundschulen? Und wir sehen als Kinderärzte oder wir fürchten als Kinderärzte eben auch die Kollateralschäden, die eine zu lange Schließung mit sich bringt, psychosozialer Art, aber auch natürlich im Mangel an Bildung. Kinder haben nach UN-Kinderrechtskonvention ein Recht auf Bildung, das wir ihnen im Moment versagen. Und das braucht natürlich wissenschaftlich eine sehr fundierte Argumentation, warum wir wirklich unseren Jüngsten diese Einschränkungen, die ihnen in der Entwicklung nicht gut tun, zumuten. Und darum müssen Testreihen erfolgen, was passiert, wenn wir eine Kita wieder öffnen. Ist es wirklich so, dass sich dort viele Kinder anstecken? Sind das dann die Indexpatienten in den Haushalten, die zu einer Verschlechterung der Pandemielage führen? Aus kinderärztlicher Sicht bezweifeln wir das im Moment, aber wir können es nicht beweisen und diese Beweise stehen aus.
Also die ersten Schritte, die jetzt gemacht werden, gehen genau in die richtige Richtung, könnten vielleicht Ihrer Meinung nach sogar ein bisschen schneller sein. Vielleicht am Beispiel unserer nördlichen Nachbarn in Dänemark zum Beispiel, die ja da schon ein bisschen weiter sind. Aber wenn
genau,
öffnen, auch möglichst begleiten.
Die skandinavischen Länder sind alle weiter und denken eben auch über die Öffnung der Kitas und der Grundschulen und der jüngeren Klassen nach, während wir uns etwas zögerlicher an Schulöffnungen der älteren Klassen machen und es auch hierzu ja viele Stellungnahmen auch der Leopoldiner gibt, dass dies sinnvoll ist. Aber an die Kitas wagen wir uns eben nicht so schnell heran wie unsere Nachbarn und das sollten wir kritisch hinterfragen.
Und Sie sehen auch kein Problem darin, dass natürlich gerade die kleinen Kinder, denen kann man schwerer wahrscheinlich Kontaktsperren vermitteln oder Abstand halten, Hygieneregeln als Eltern.
Also ich glaube, die Idee, dass man Kinder sinnvoll mit Masken schützen kann, ist ein bisschen naiv. vor allen Dingen die kleinen Kinder, die spielen miteinander, da verrutschen Masken, die suchen eher Sozialkontakte. Das ist natürlich die Argumentationslinie, warum es eben doch zu Infektionen kommen kann. Aber solange das Spekulation ist, muten wir mit den Schulschließungen weltweit 1,6 Milliarden Kindern zu, keine Bildung zu bekommen. Und ich glaube, diese Entscheidung braucht einfach mehr Beweise, als wir sie zurzeit sehen.
Dann hoffen wir darauf, dass diese Belege im positiven Sinne bald kommen. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
Ich bedanke mich meinerseits.
Danke sehr.